So, guten Abend, liebe Geschwister hier und auch an den Telefonen. Bevor ich anfange, möchte ich auch noch Grüße weitergeben von Ursel und Hermann, wer sie kennen, und auch von Peter und Susanne. Und ihre Tante Marianne, der geht es gerade gar nicht gut. Und wer sie vielleicht kennt von Zwernberg, mag an sie denken. Sie hat vielleicht nicht mehr lange auf dieser Erde. Ja, dem Herrn sei Dank, dass wir zusammenkommen dürfen, um in das Wort Gottes hineinzugehen, speziell in die Botschaft, die der Herr für seine herausgerufene Versammlung gegeben hat. Und da wollen wir im 2. Thessalonicher Brief heute und morgen hineingehen. Ungefähr so bis Vers 8, allerdings nicht alle Details behandeln, aber doch sehr wichtige Teils. Und vielleicht ist jemand das Thema für heute Abend etwas aufgestoßen. Vom Abflug ist heute Abend die Rede und dass er auch zuerst stattfindet. Ich meine, das ist uns nichts Neues, aber der Zusammenhang, in dem das nun reinfällt, der ist vielleicht neu, der war mir auch neu bis letztes Jahr, als ich darüber ein paar sogenannte Sunday Schools, also Sonntagsschulen in einer texanischen Gemeinde gehört habe, von dem Andy Woods. Vielleicht, ich habe den einen oder den anderen schon mal einen Link von dem geschickt und der hat darüber geredet. Und ich habe bis dahin auch eine ganz andere Sicht gehabt von diesem Text, den wir jetzt gleich lesen. Und das war mir endlich mal überzeugend, was der Bruder von sich gegeben hat zu diesem Text. Wir werden es dann gleich sehen. Ich lese jetzt zunächst einmal 2. Thessalonicher 2, 1 bis 5 und ich lese das gleich so, wie man es lesen muss. Und den Beweis, warum, den werde ich nachher hoffentlich liefern. Und ich bitte euch jetzt schon, dass ihr mich, wie der Paulus den Agrippa gebeten hat, langmütig bis zu Ende anhört, ja, bevor irgendwelche Steine fliegen, wobei ich das nicht erwarte, hier in dieser Runde. Ja.
Wir haben heute keine dabei.
Alles gut, sehr gut. Dankeschön. Ja, das war auch mehr oder weniger als Spaß gedacht. Ja. Ich lese 2. Thessalonicher 2 ab Vers 1 und ich korrigiere an verschiedenen Stellen gleich etwas mit. Wir bitten euch aber, Brüder, um der Ankunft der Parousie unseres Herrn Jesu Christi willen, das ist der erste Punkt, zweitens und unseres Hinaufversammeltwerdens zu ihm hin, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder erstens durch Geist, noch durch zweitens das Wort, noch drittens durch Brief als durch uns, als ob der Tag des Herrn, das ist jetzt einer der Begriffe, den der Rainer in seiner Einleitung schon genannt hat, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn zuerst der Weggang und dann wird geoffenbart werden der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. 5. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Das ist sehr erstaunlich, ja, dass der Paulus den Satz da reinschreibt. Die Verführung im Leib Christi durch Satan und seine Helfer, Unsichtbare und Sichtbare, die begann zeitgleich mit der Verkündigung des Geheimnisses des Leibes Christi. Und Paulus warnt nicht müde werdend in jedem seiner Briefe davor. Er kommt jetzt in unserem Text, in 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12 ausführlich auf die Vorgänge, um den Tag des Herrn zu sprechen. Das heißt, davor, kurz davor und darin. Falsche Belehrung hatte Irritationen bei den Thessalonichern ausgelöst. Und Paulus bringt in diesem Abschnitt Klarheit zurück. Natürlich behandelt er nicht alle Details zu diesem umfassenden Thema. Da müssten wir ja ganze Propheten lesen, Jesaja, müsste Hosea lesen, müsste Daniel lesen, Jeremia streckenweise, auch den Joel. Das sind alles Texte, die hier reinkören, ja, in den Zusammenhang. Obwohl der Leib ja nicht mehr auf der Erde ist, wenn der Tag des Herrn beginnt und abläuft, so muss er trotzdem darüber klar Bescheid wissen. Paulus beschränkt sich hier auf wenige signifikante Punkte, weil das Wesentliche dazu in der Prophetie des Alten Testamentes enthalten ist, wo man sie in aller Breite nachlesen kann, wenn man es will. Paulus hatte den Thessalonicher, die noch mehr oder weniger im positiven Sinne Unmündige in Christo waren, darüber umfänglich gepredigt. Was wir aus dem Vers 5 sehen, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Alles, was er hier im zweiten Kapitel beschrieben hat, auch im ersten schon, hat er ihnen mündlich gepredigt. Und dazu lese ich kurz in Apostelgeschichte 17 die Verse 1 bis 3. Apostelgeschichte 17, 1 bis 3 zur Erinnerung. Es ist ja da, als Paulus auf dieser Reise nach Thessalonich kommt. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo die Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen, nicht über Umweltprobleme, sondern aus den Schriften. Aus den Schriften. Indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus Toten auferstehen musste. Und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus, der Messias ist. Und damit muss er ihnen auch den Anspruch dieses Messias auf Davids Thron und seine Herrschaft im Millennium samt den diese Königsherrschaft einleitenden 7 Jahre des 70. Siebeners nach Daniel 9 gepredigt haben, weil sonst hätten die Leute damit nichts anfangen können. Ja? In Vers 7 lesen wir in der falschen Anschuldigung der Gegner Paulus sogar einen direkten Beweis dafür. In Kapitel 17, 7, da steht, welche Jason beherbergt hat und diese alle handeln wider die Verordnungen des Kaisers, indem sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus, eben der König auf dem Thron Davids. Ja, das ist ja das, was den Messias des Alten Testamentes mit dem Jesus Christus im Neuen, dem Gestorbenen und Auferstandenen wieder verbindet. Ja. Paulus genügen also in den beiden Briefen relativ wenige, jedoch entscheidende Stichworte zur Reihenfolge der Ereignisse, wie das nacheinander alles abläuft. Damit die Thessalonicher wieder an das erinnert werden, was er ihnen gepredigt hatte. Wir haben heute den großen Vorteil, dass wir zu diesen Themen alle notwendigen Schriftzeugnisse haben. Wir haben zum Beispiel die Endzeitreden Jesu, die waren wahrscheinlich in Thessalonich noch nicht bekannt, damals, ja, zumindest. Dann haben wir die sogenannten Himmelreichsgleichnisse, Matthäus 13. Wir haben die entscheidenden Teile der Reden Petrus an Schavuot oder Pfingsten und in Apostelgeschichte 2. Und wir haben die ganze Apostelgeschichte niedergeschrieben, ja, wo wir die Entwicklungen genau nachlesen können. Das hatten die Thessalonicher alles nicht. Und schließlich haben wir die Briefe von Petrus, Judas, den Hebräerbrief von Johannes und auch die Offenbarung Jesu Christi. Die gibt es heute in schriftlicher Form, damals noch nicht. Ja, die Offenbarung war zur Abfassung der Thessalonicher Briefe noch gar nicht gegeben worden. Sicherlich vor Zerstörung von Jerusalem, aber das ist ein extra Thema. Mündlich waren Teile der Zeugnisse bekannt durch die Predigt der Apostel Israels, aber ob sie in schriftlicher Form in größerem Umfang vorhanden waren, das entzieht sich einfach unserer Kenntnis. Das ist auch nicht wichtig für uns. Paulus nennt in diesen Versen in 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12 sieben Ereignisse, die bezüglich des Tages des Herrn nacheinander ablaufen werden, um den Thessalonichern zu beweisen, dass sie sich, trotzdem sie aktuell in Drangsalen lebten, ja, sie wurden bedrängt von ihren Zeitgenossen und später auch von den Juden, die der paulinischen Botschaft nicht gehorsam waren, ja, und diese Drangsale und das, was dann später irgendwelche Irrlehrer ihnen erzählt haben, das machte sie glauben, sie würden bereits in dem 70. Siebener drinne leben. Und Paulus muss das alles gerade ziehen, weil er ja Hals über Kopf aus Thessalonich weglaufen musste, weil er verfolgt wurde. Und zwar massiv. Das kann man ja in Apostelgeschichte 17 nachlesen. Und das heißt, diese Gläubigen, diese Glieder am Leib des Christus in Thessaloniche, die waren, als der Paulus wegging, also zwischen 3 Wochen und vielleicht 1, 2, 3 Monate alt. Mehr war das nicht damals. Und man staunt, was der Paulus in dieser Zeit den Leuten alles gepredigt hat. Das zeigt ja der Vers 5 in unserem Kapitel. Ja. Und jetzt wollen wir einfach mal die 7 Punkte nennen, die der Paulus hier aufzählt, aber nicht im Detail darauf eingehen. Und der Paulus beweist ihnen, Leute, ihr lebt noch nicht in dem Tag des Herrn drinne, sondern davor noch. Warum? 7 Ereignisse, und die haben sich auch bis jetzt, auch im Oktober 2025 noch nicht erfüllt. Um nachzuweisen, wir würden in der Drangsal leben. Es gibt ja leider viele Christen, die glauben, die Gemeinde müsse noch durch die Drangsal durchgehen, aber das ist natürlich Unsinn nach der Schrift. Nach Theologien ist es nicht unsinnig, aber auf die wollen wir ja nicht hören. Erstens, das Weggehen oder der Abflug, die Entrückung des Leibes des Christus, die war noch nicht geschehen. Das ist der erste Punkt, warum die Thessalonicher ganz sicher noch nicht in der Drangsal drin waren. Der zweite Punkt, Vers 3, das Offenbarwerden des Menschen der Sünde, des Sohnes des Verderbens. Drittens, Vers 6, Paulus spricht an, was festhält oder zurückhält, also genauer, dass der Mensch der Sünde zu seiner Zeit geoffenbart wird. Das ist also ein Ereignis eher oder ein Ort, je nachdem, wie man es nennen will, was festhält. Viertens, Vers 7, nur ist jetzt der, welcher festhält oder zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Vers 8, dann wird der Gesetzlose kommen. Ich sehe da drin das zweite Tier, also den falschen Propheten. Und sechstens, Vers 8, den der Herr Jesus töten wird mit dem Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft oder Gegenwart, der Parousie, dessen Wirksamkeit dessen Ankunft nach der Wirksamkeit Satans ist in allen Zeichen und Täuschung und Wundern der Lüge. Und siebtens, das sind, denke ich, zwei Punkte, das ist Vers 11a, Gott selber sendet eine Energie der Täuschung oder der Irreführung, dass sie der Lüge glauben. Und das ist ja, wenn man es ganz genau nimmt, Offenbarung 13, 11 bis 18. Und B, Vers 12, auf dass alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen haben an der Ungerechtigkeit. Da bezieht sich der Paulus auf Römer 1, Vers 32. Diese Ereignisfolge in den sieben Abschnitten haben die Thessalonicher bis zum Auftreten Paulus unter ihnen, Apostelgeschichte 17, und auch danach noch nicht erlebt. Und deshalb ist es klar, dass sie sich noch nicht in der Drangzahl befinden. Die Thessalonicher, die hatten auch gelehrt bekommen, dass die Entrückung der Gemeinde vorher stattfinden muss. Und jetzt sind ja etliche Geschwister offensichtlich gestorben, ja, bis der Paulus dann die Briefe geschrieben hat. Und da haben sich die Leute gefragt, ja, was ist jetzt mit dem, was der Paulus uns gesagt hat? Wo ist die Auferstehung? Ja, irgendwas stimmt nicht. Nun spricht Paulus in den Versen 1 und 2 eine Warnung aus, an die Thessalonicher ursprünglich geschrieben, aber deshalb auch an uns, die wir heute leben, weil der Tag des Herrn ist ja immer noch nicht gewesen. Ich lese die beiden ersten Verse noch einmal in 2. Thessalonicher 2. Wir bitten euch aber, Brüder, erstens wegen der Gegenwart. Der griechische Ausdruck beschreibt die leibliche Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Also zumindest im Allgemeinen. Nicht immer, aber im Allgemeinen. Zweitens, unser hinaufversammelt werden zu ihm hin. Das ist die Entrückung des Leibes Christi. Das sind die beiden Hauptthemen dieses Abschnittes. Und Paulus setzt sie hier in die richtige Reihenfolge. Und jetzt sagt er weiter in Vers 2, dass ihr nicht schnell aus der Fassung gebracht werdet in eurem Denken oder in eurer Gesinnung, noch erschreckt, weder a durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Also gab es damals schon gewaltige Irreführung. Nämlich durch Geist, siehe 2. Korinther 11, ja, indem ihr einen andersartigen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, so ertraget ihr es gut. Dann gab es offensichtlich eine Wortverkündigung in Thessalonich, die sich aber nicht mit der des Paulus gedeckt hat. Ja, und damit waren die Geschwister, die hatten ja noch keine große geistliche Entwicklung hinter sich. Sie hatten auch nicht für alles, was der Paulus gepredigt hatte, Schriftgrund. Ja? Also zum Beispiel die Briefe kamen ja erst später. Ja? Auch die anderen paulinischen Briefe kamen deutlich später, wie die Thessalonicher Briefe. Erst etwa sieben Jahre später, nach diesen beiden Briefen. Durch Geist also und durch Predigt. Und deshalb muss der Paulus hier einiges gerade richten. Ich lese gerade in 2. Korinther 11, Vers 4, den Vers, den ich schon halb zitiert habe. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, also einen anderen derselben Art, der so ähnlich aussieht, den wir nicht gepredigt haben, und jetzt kommt es, b, einen andersartigen, also einen völlig andersartigen Geist empfangen. Völlig andersartig ist zum Beispiel, das Buch ist was völlig anderes als die Uhr, die da drüben an der Wand hängt. Und der andere Jesus, der sieht so ähnlich aus wie der, ja, den der Paulus gepredigt hat. Und jetzt kommt dann auch noch C, ein andersartiges Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertraget ihr es gut. Das bedeutet, die Irreführung, die funktioniert immer besser als das Original. Und das ist das Problem, das sehen wir ja heute. Ja? Ideologien gibt es tausende, ja, und die gehen rein. Ja. Es gibt auch Leute, habe ich jetzt gerade gehört, die bezeichnen diesen Sommer noch als relativ heiß, ja, obwohl das das Gegenteil war. Auf jeden Fall sehen wir, dass der Paulus hier eine Warnung aussprechen musste an die Thessalonicher. Er hat alle Register gezogen, um sie wieder auf die originale Spur nach dem Evangelium des Christus zu bringen. Und im Galaterbrief, der einige Jahre später entstanden ist, da schreibt er zum Beispiel sich einschließend, ja, in Vers 8 und 9, Galater 1, 8 und 9, aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel, in Klammer ein anderer Geist, ja, euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Ähnlich ist es hier auch in Thessalonich gewesen. Ich möchte dann zu dem Punkt C noch was sagen, durch Brief als durch uns. Es gab offensichtlich damals schon Leute, die haben Briefe im Namen Paulus geschrieben. Ja? Und im zweiten Thessalonicher Brief ist deshalb sehr auffällig der Schluss in Vers 17 im Kapitel 3. Da schreibt Paulus, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, welches das Zeichen in jedem Brief ist, so schreibe ich. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi ist mit euch allen. So heißt es richtig übersetzt. Also hat der Paulus, selbst wenn er Briefe diktiert hat, immer am Schluss ein Zeichen gesetzt, sodass man das Original von irgendwelchen Fake News, sagt man heute, ja, von irgendwelchen Fälschungen unterscheiden konnte. Und wir wissen ja, dass es in der Gemeinde zum Ende hin, gerade in den Timotheusbriefen, die ja Vermächtnisbriefe des Paulus sind, da musste der Paulus einige Namen nennen von Leuten, die ganz schräge Dinge verkündigt hatten. Zum Beispiel, dass die Auferstehung schon geschehen sei, sagt er in 2. Timotheus 2, Vers 15 bis 18. Da nennt er sogar Namen. Das macht Paulus nur, wenn es ganz schräg und ganz extrem ist, wenn es wirklich von der Wahrheit ganz weggeht, dann nennt er Namen und sagt, auf die dürft ihr keinenfalls hören. Und er hat die Leute ja auch aus der Gemeinde rausgeworfen. 2. Timotheus 2, Vers 15 bis 18. So, jetzt gehen wir zu dem Vers 3 in unserem Text. Wie ich schon sagte, ist der erste Vers die Überschrift. Es geht um die sichtbare Gegenwart Jesu und um das Hinaufversammeln werden zu ihm hin. Ihr seht schon da die beiden Bewegungen. Der Herr Jesus kommt bei der Parousie herunter auf die Erde. Und beim Hinaufversammelt werden der Gemeinde geht die Gemeinde nach oben. Ja, das sind die beiden gegensätzlichen Bewegungen, über die Paulus hier spricht. Ja. Und das Erste, was er hier im Vers 3a macht, er warnt vor Verführung. Das ist dasselbe, was der Herr Jesus auch macht, bevor er seine Endzeitrede auf dem Ölberg seinen Jüngern präsentiert. Da fragen ja der Petrus und der Jakobus und der Johannes nach Markus 13,3 fragen ihn und sagen, Herr, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit deiner Wiederkunft? Du hast gerade öffentlich im Tempel eine Rede gehalten, nämlich die, die wir in Lukas 21 finden, die hat Paulus öffentlich gehalten, im Tempel, ja, dort am Schatzkasten. Und Matthäus 24 ist die Personalausführung dieser Rede an seine eingeweihten, herausgerufenen Apostel. Ja. Deshalb sind die Reden unterschiedlich, obwohl bestimmte Punkte exakt übereinstimmen. Ja. Aber die Rede in Matthäus 24 ist wirklich fast ein zeitliches Protokoll, was nacheinander abläuft. Und so sagt er, bevor irgendetwas sagt, in Matthäus 24, Vers 4, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Ja, irgendwelche schrägen Leute, wenn die kommen, die werden sofort erkannt. Aber wenn Leute mit 20 Bibeln und 3 Übersetzungen gleichzeitig ankommen und auch noch mit der Rede begabt sind, dann wird es manchmal ganz schön schwierig, ja, das zu unterscheiden und zu prüfen. Und deshalb bitte ich euch auch jetzt, ihr müsst auch prüfen. Ja, und nicht einfach das schlucken, was ich sage. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in den Vers 2. Das ist der letzte Vers nochmal, den lese ich nochmal und dann den dritten. Als ob der Tag des Herrn da wäre, lasst euch niemand auf irgendeine Weise erfolgreich täuschen. So müsste man sogar genauer übersetzen. Denn zuerst kommt das Weggehen oder der Abflug in Anführungszeichen und dann wird offenbart der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Mensch der Sünde ist das erste Tier in Offenbarung 13, 1 bis 10 beschrieben. Und dort steht auch ein Teil von dem, was der Paulus hier ganz kurz in Stichworten in unserem Text schreibt. Vers 4, Vers 7, 8 kommt dann da was dazu geschrieben. Also zuerst kommt das Weggehen und dann wird offenbar der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Und damit zeigt Paulus den Ernst der Irreführung an und er warnt so die Thessalonicher, auf der Hut zu sein. So, und jetzt, was jetzt kommt, das habe ich einem Buch entnommen. Und das stammt von diesem Andy Woods, das kann man auch kaufen, da gibt es sogar eine deutsche Übersetzung dafür. Wer sich dafür interessiert, dem kann ich das mitteilen. Und da geht es um die Frage, ist es ein Abfall, also eine geistliche Abweichung, oder meint der Paulus hier an der Stelle einen physischen Weggang von etwas? Ja, das ist die große Frage. Und diese Frage, da muss ich sagen, das habe ich Jahrzehnte, ja, anders gesehen und ich bin dann dadurch über die Predigten und über das, was ich dort las, bin ich dann überzeugt worden, dass der Bruder recht hat. Und er ist nicht der Einzige, es gibt viele Bibelgelehrte, die das genauso sehen. Und er hat es auch sehr gut begründet. Und wie gesagt, die Hauptgedanken, die habe ich jetzt aus diesem Buch auch entnommen. Und jetzt bitte ich euch, dass ihr einfach mal prüfend zuhört. Macht er ja sowieso, ja. Aber ich möchte euch extra dazu ermutigen. Ja, wenn etwas plausibel erklärt wird, dann muss es nicht immer richtig sein. Das wissen wir auch heute aus der Presse zum Beispiel. Also sprachliche Zusammenhänge. Das griechische Wort, das dort steht, zuerst die Apostasia, die kommt zuerst und dann wird geoffenbart der Mensch der Sünde. Und es wird in ziemlich allen deutschen Übersetzungen grundsätzlich mit Abfall übersetzt. Auch bei Knoch steht es so. Ja? Oder anderen genauen Übersetzungen. Die haben es einfach voneinander, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, abgeschrieben. Das Wort Apostasia ist eine weibliche Substantivform des Verbs Apistemi. des griechischen Verbes aphistemie und wird in der Mehrzahl einfach mit Abfall übersetzt. Das Weggehen, die Apostasia in Vers 3b, setzt Paulus als Voraussetzung für das Offenbarwerden des Menschen der Sünde. Und das ist zunächst einmal das erste Tier. Der Mensch der Sünde setzt sich dann nach Vers 4 in unserem Text in den Tempel in Jerusalem und erklärt sich selber zum Gott. Was speziell natürlich das Volk Israel betrifft. Und der Herr Jesus hat auch dort eine Warnung an das Volk abgegeben. In Johannes 5, Vers 43 liest man, wenn jemand, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen. Ja? Wenn aber ein anderer in seinem Namen kommen wird, den werdet ihr annehmen. Und um den geht es jetzt hier in diesem Vers. Um den Menschen der Sünde, um den Sohn des Verderbens. Zwei Charakteristika dieses Menschen. Also, dieses Wort Apostasia, das von dem Verb Aphistemie abstammt, das wird in der Regel, wie gesagt, mit Abfall übersetzt. Und jetzt hat der Bruder hier zwei griechische Lexika angegeben. Und da gibt es das sogenannte Strong's Lexikon, das gibt es in deutscher Variante auch. Und das erklärt diesen griechischen Begriff Apostasia hier in der Regel mit Abfall wiedergegeben, mit Abstehen, also mathematischer Abstand von A nach B, ja, heißt es eigentlich. Und es bedeutet auch Abfall, es bedeutet auch Revolte. Es bedeutet auch Revolution. Also so wird es in griechischen Texten verwendet, auch außerhalb der Bibel. Das griechisch-englisch-Lexikon von Liddell und Scott, das übersetzt dieses Wort oder gibt als Bedeutung an Rebellion gegen Gott, Abfall, Aufbruch, Weggehen, Verschwinden, Distanz und Entfernung. Dann gibt es ein weiteres Lexikon, ein patristisches Griechisch-Lexikon von G.H.W. Lampe. Und das übersetzt Apostasia mit Revolte, mit Abweichung, mit Abfall vom Heidentum, Judentum, Christentum, Orthodoxie. Es sagt, es bedeute Scheidung und es bedeute Weggehen und sich fernhalten, also Abstand nehmen. Wir haben hier also zweierlei Übersetzungsmöglichkeiten, nämlich oder zweierlei Bedeutungen, einmal eine räumliche, körperliche, wie auch eine geistige Abweichung. Beides wird durch das gleiche Wort ausgedrückt. Das bedeutet aber sofort, dass wir den Textzusammenhang beachten müssen, in dem so ein Wort vorkommt, um es dann entsprechend dem Zusammenhang richtig wiederzugeben. Offensichtlich haben wir also eine Mehrfachbedeutung. Deutsche Beispiele sind etwa Weg, ja selbst Abfall können je nach Gebrauch sehr vielerlei bedeuten. Wie vom Müll bis zum Abfall eines Apfels vom Baum, ja. Alles kann man mit Abfall deklarieren. Für korrekte Wiedergabe ist also im Deutschen immer eine Beifügung oder ein Textzusammenhang notwendig, damit wir richtig übersetzen können. Dieses griechische Wort Apostasia kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Außer in unserem Text in 2. Thessalonicher 2, 3b, kommt es noch in Apostelgeschichte 21, 20 und 21 vor. Die Stelle will ich lesen, die muss ich auch lesen, weil die gehört mit zu der Beweislegung. Apostelgeschichte 21, 20 und 21. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, nämlich Paulus nach Vers 18, wie viele Myriaden der Juden es gibt, welche glauben und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, und jetzt kommt das Wort, das den Abfall oder das Abweichen oder das Verlassen von Mose lehrst und sagst, die Kinder sollen sie nicht beschneiden, noch nach ihren Gebräuchen wandeln. Die Masse der Ausleger bzw. Übersetzer, die gehen aufgrund dieser Stelle einfach davon aus, dass darum Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 3b ebenfalls von einem geistlichen Abfall spricht. Obwohl Paulus in unserem Vers zu dem Abfall kein Objekt angibt, sondern im Gegensatz, er sagt sogar der Abfall. Also er engt praktisch den Begriff noch durch den bestimmten Artikel ein. Ja? Und er zeigt ja schon einen besonderen Fall an. Und deshalb ist diese Übersetzungsmethodik zumindest mal fragwürdig. Weil es nur zwei Stellen gibt, wo das Wort vorkommt. Und im einen Fall bezeichnet es einen geistlichen Abfall, eine Abweichung von Mose. Ja? Und im anderen Fall, das werden wir noch sehen. Ein weiteres Hauptwort, ein sächliches Hauptwort, das ebenfalls von dem Zeitwort Aphistemi abgeleitet ist, heißt Apostasion. Und das wird im Neuen Testament für den Scheidebrief bei einer Eheauflösung benutzt. Und zwar nur für diesen Zweck. Es sind drei Stellen, die gebe ich an, möchte sie aber nicht vorlesen, der Zeit halber. Matthäus 5, 31, 19, 7, Markus 10, Vers 4. Also Matthäus 5, 31, Matthäus 19, Vers 7 und Markus 10, Vers 4. Jesus bezieht sich da auf die Stelle in der Septuaginta in 5. Mose 24, 1 bis 4. Und wir haben in der Septuaginta auch dieses Wort Apostasion in Jeremia 3, Vers 8 und in Jesaja 50, Vers 1, wer das nachlesen möchte. Jeremia 3, Vers 8, Jesaja 50, Vers 1. Bei der Ehe ist es ja ein doppelter Vorgang. Ja? Die Ehe, wenn sie anfängt zu bröckeln, dann geht man innerlich auseinander. Und irgendwann kommt der Scheidebrief und dann geht es auch äußerlich auseinander. Das bedeutet, das Wort hat also zwei Bedeutungen in sich. Es bedeutet eine innere Abweichung, ein Vertrauensbruch zwischen den Ehepartnern und schließlich das physische Auseinanderlaufen. Haben wir in einem Begriff hier drin. Wenn wir jetzt auf das Verb zurückgehen, also auf das Zeitwort, dann ist es zusammengesetzt aus Apo und Histemi. Apo heißt einfach weg von und Histemi heißt stellen, setzen. Wenn ich jetzt diese Uhr da nehme, dann mache ich ein Aphistemi, indem ich sie von hier wegnehme und sie dahin stelle. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Ich nehme etwas von weg und setze es woanders hin. Die Uhr muss ich genau vor mich hinsetzen, ja. Ja, und interessant ist, dass dieses Zeitwort folgendermaßen Bedeutungen hat. Jemand von etwas oder von jemand weggehen, von jemand ablassen, sich trennen oder entfernen. Oder zurückziehen, jemand verlassen, widerrufen und abfallen. Wir haben also auch in dem Zeitwort sowohl physische Vorgänge wie geistliche Vorgänge in der Bedeutung. Und wir müssen, wenn wir dieses Wort irgendwo lesen im Neuen Testament, immer gucken, was sagt der Textzusammenhang. Und dann können wir es richtig übersetzen und auch richtig verstehen. Das Wort Aphistemi kommt 15 Mal im ganzen Neuen Testament vor, aber nur dreimal im Sinne einer geistlichen Abweichung, eines Weggehens, eines geistlichen Abfalls. Und die drei Stellen, die möchte ich lesen, weil die signifikant sind. Einmal haben wir da Lukas 8, Vers 13. Lukas 8, Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Ja, hier haben wir also klar einen geistlichen Abfall vorliegen. 1. Timotheus 4, Vers 1. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren oder künftigen Zeiten etliche von dem Glauben abfallen, hier wieder werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Das bedeutet, dass der Textzusammenhang hier ganz klar anzeigt, um was es sich handelt, um einen geistlichen Abfall nämlich. Denn in der dritten Stelle, da sehen wir das auch, Hebräer 3, Vers 12. Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei in dem Abfallen vom lebendigen Gott. Hier haben wir ganz klar Abfall vom lebendigen Gott, eine geistliche Bewegung. An den restlichen Stellen, das sind insgesamt 12 aus den 15, beschreibt das Wort keine geistliche Abweichung, sondern ein räumliches oder körperliches Entfernen, eben ein Weggehen, buchstäblich Weggehen. Ich lese 4 signifikante Stellen auch als Beweislegung. Die anderen nenne ich nachher und wer möchte, kann sie ja mitschreiben oder nachher aus der CD abschreiben. Lukas 2, 37. Da ist von der Prophetin Anna die Rede und sie wird hier beschrieben. Lukas 2, 37. Sie war eine Witwe von 84 Jahren, die nicht aus dem Tempel wich oder wegging, ja, indem sie Nacht und Tag mit Fasten und Flehen diente. Also eindeutig etwas Körperliches, ein körperlicher Vorgang. Lukas 4, Vers 13, aus der Versuchung unseres Herrn durch den Satan. Lukas 4, 13. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er oder ging er weg von ihm bis zu einer gelegenen Zeit. Das heißt, der Teufel ist immer wieder mal gekommen und hat versucht, den Herrn Jesus wegzubringen, aber ist physisch weggegangen von ihm. Apostelgeschichte 12, Vers 10. Dort lesen wir, das war die Situation, als der Petrus eingesperrt wurde durch den Herodes und ein Engel ihn aus dem Gefängnis rausgeholt hatte. Und aus diesem Vorgang lesen wir jetzt im Vers 10, als sie aber, nämlich Petrus und der Engel, durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, welches sich ihnen von selbst auftat. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang. Und alsbald schied der Engel von ihm. Der Engel ist also weggegangen und hat den Petrus alleine weitergehen lassen. Da kam er ja an das Haus, wo die Geschwister gebetet haben. Und die Rote hat ihn vor lauter Freude stehen lassen und ihm die Tür nicht aufgemacht. Also ihr seht, das war eine kostbare Sache. Ein physisches Weggehen. Und schließlich noch Apostelgeschichte 19, Vers 9. Das war in Ephesus. Und zwar ging es da hart auf hart in der Synagoge. Und der Paulus musste die Gemeinde aus der Synagoge entfernen, weil die Widersacher waren in der Überzahl. Das hätte die Gemeinde dort erdrückt. Wir lesen hier an der Stelle: Als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten, also ungehorsam waren, heißt es dort, und vor der Menge übel redeten von dem Weg, nämlich den mit dem Herrn Jesus, trennte er sich von ihnen. Hier steht das Wort Aphistemi, also er trennte sich räumlich und von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er täglich in der Schule des Tyrannus sich unterredete, also an einem anderen Ort. Wer will, kann jetzt die anderen Stellen noch aufschreiben. Das ist Lukas 13, 27, Apostelgeschichte 5, Vers 37 und 38, Apostelgeschichte 15, 38, Apostelgeschichte Vers 22 und 29, Apostelgeschichte 22, 29, dann 2. Korinther 12, Vers 8, 1. Timotheus 6, Vers 5, und dort muss man allerdings nach dem griechischen Mehrheitstext lesen, da sagt Paulus: Von diesen wende dich weg. Und schließlich 2. Timotheus 2, 19. Also ich sage sie noch einmal: Lukas 13, 27, Apostelgeschichte 5, 37 und 38, 15, 38, 22, 29, 2. Korinther 12, 8, 1. Timotheus 6, Vers 5 und 2. Timotheus 2, 19. Überall dort ist von einem körperlichen Weggehen die Rede. Nun, was sagt uns der bestimmte Artikel vor dem Wort Apostasia in unserem Vers? Der Paulus sagt dort, die Apostasia, also eine ganz spezielle, kommt zuerst und dann wird der Mensch der Sünde offenbart, der Sohn des Verderbens. Und damit stehen die drei Begriffe in einem direkt aufeinanderfolgenden und festen Zusammenhang. Die Apostasia, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also direkt zusammengekoppelt, sprachlich beieinander. Und vor dem Wort Apostasia noch der bestimmte Artikel. Der Mensch der Sünde, der tritt einmalig, nämlich am Ende dieses Äons auf und innerhalb des 70. Siebeners, nämlich in der Mitte. Erst dann wird er richtig offenbar, nach Offenbarung 13. Das war das, was Paulus mit die Apostasia bezeichnet, geht ihm also direkt und offensichtlich ebenfalls einmalig voraus. So argumentiert der Bruder in dem Buch, das ich gelesen habe. Und sein Auftreten, das kann erst nach der Apostasia geschehen. Wäre hier ein geistlicher Abfall gemeint, dann passt es nicht in die eben genannte Logik eines herausragenden Ereignisses, dem Auftreten des Menschen der Sünde, vorausgehend. Denn ein geistlicher Abfall ist jedenfalls eine längere Periode und eine sich ausdehnende Erscheinung. Ein biblisches Beispiel ist die Abwärtsentwicklung der Versammlung in Ephesus. Paulus hat es in Apostelgeschichte 20 schon angesprochen, ja, als er zum letzten Mal mit den Ältesten dieser Versammlung gesprochen hat. Und er hat gesagt: Passt auf, es kommen Leute rein, die wollen die Gemeinde zerstören. Und wenn wir dann weiterlesen in 2. Timotheus 1, Vers 15, dann sagt Paulus, dass ihn alle, die in Asien sind, und da gehört Ephesus dazu, ihn verlassen haben, also das ihm anvertraute Evangelium verlassen haben. Das sind etliche Jahre dazwischen gewesen, ja, zwischen Apostelgeschichte 20, das war ungefähr im Jahr 58, Anfang 58 und der erste Timotheusbrief, der stammt aus der Zeit 67, 68. Und wenn wir schließlich dann zu den Sendschreiben kommen, ja, wo dieser Abfall in der Gemeinde in Ephesus noch deutlicher hervortritt, da sind noch einmal einige Jahre vergangen. Da war der Paulus vielleicht nicht einmal mehr am Leben. Wir wissen das nicht genau. Auf jeden Fall ist es eine längere Entwicklung. Bezeichnet aber die Apostasia, die Entrückung des Leibes Christi, so geschieht sie nach 1. Korinther 15, 52 in einem Nu, in einem Augenblick. Und sie ist einmalig. Es gibt nicht mehrere Entrückungen, ja, also nicht der Gemeinde, ja, wohlgemerkt. Andere Entrückungen gibt es sehr wohl. Henoch war der Erste. Elia war auch einer. Wenn Paulus eben diese Entrückung anspricht, dann ist jede Diskussion zur Frage hinfällig, wann die Entrückung des Leibes Christi stattfindet. Es bleibt automatisch und einzig übrig, dass sie vor dem Offenbarwerden des Menschen der Sünde passiert. Ja? Und auch vor dem Erscheinen der beiden Zeugen aus Offenbarung 11. Dann ein wichtiges Argument ist, es gab zu allen Zeiten Abweichungen von Lehren und Ordnungen der Schrift. Weil die Apostasia muss ja dann eine ganz besondere Abweichung gewesen sein, wenn nun das gemeint sein soll. Ja? Wenn es nicht in Drückung wäre. Ja? Es gibt viele Abweichungen in der Schrift. Die Schrift ist voll von Abweichungen. Israel ist abgefallen von ihrem Ehemann Christus. Israel ist abgefallen vom Gesetz Mose. Und noch während Paulus lebte, erfuhr er am eigenen Leib Abfall von dem, was Christus ihm aufgetragen hat, ja, zu predigen. Sonst hätte er müssen nicht einige Leute aus der Gemeinde ausschließen, die was völlig anderes gepredigt haben, als das, was er gepredigt hatte. Paulus muss also in unserem Text von etwas anderes reden als von einem Abfall. Das Wort Apostasia muss hier ein Synonym eben für die Entrückung sein. Die beiden Thessalonicher Briefe sind dazu noch die frühesten Briefe des Paulus. Und Paulus behandelt in seinen früheren Briefen, also speziell in seinen Reisebriefen, der zeitlichen Reihenfolge nach beide Thessalonicher, 2 Korinther, Galater und Römer hintereinander, die damals erfahrenen Abweichungen in den neuen Versammlungen Gottes. Abweichungen am Ende der Sammlungszeit des Leibes Christi, das kommt erst in den Briefen zum Ausdruck, die er in seiner Gefangenschaft schrieb. Also ab 62 war er in Rom gefangen, ja, und danach spricht er in diesen letzten Briefen von einer Abweichung. Speziell eben bei Timotheus, die ja diese Briefe nennt man nicht umsonst seine Vermächtnisse. Ja, 1. und 2. Timotheusbrief. Und Paulus benutzt das Wort Abfall nirgends in den beiden Thessalonicher Briefen, sonst wie nur den einen Hauptwortbegriff im Vers 3 in Kapitel 2. Jetzt ist die Frage, was sagt uns denn der Textzusammenhang, in dem der Begriff die Apostasia, also der Abfall, aber richtig, wie gesagt, der Weggang steht. Was sagt der Textzusammenhang? Wir erinnern uns und beachten, dass die Thessalonicher nach ihrem Weggang durch falsche Belehrung verführt und darin noch offensichtlich durch mindestens einen Brief im Namen des Paulus verunsichert worden sind, was ihre Stellung innerhalb des Heilsplanes Gottes anbelangt. Ja. Paulus hat ihnen gesagt, Leute, Ihr erwartet den Herrn aus den Himmeln. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Ja, aus den Himmeln zu erwarten. Das ist eure Erwartung. Und danach kommt der Tag des Herrn. Siehe 1. Thessalonicher 5, wo er auf den Tag des Herrn eingeht. Ja, und 1. Thessalonicher 4 beschreibt er die Entrückung. Also schön zeitlich sauber hintereinander beschrieben. Und genauso hier im zweiten, in seinem zweiten Brief. Und dadurch, durch die Irreführung sind die Leute glauben gemacht worden, dass sie innerhalb der großen Drangsal leben würden. Es ist so ähnlich, wie später Hymenäus und Philetus lehrten in 2. Timotheus 2,18, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Ja, das haben ja die verbreitet. Und offensichtlich gab es das gleich von Anfang an, diese Irreführung. Ja, sonst müsste der Paulus das hier in den beiden Briefen nicht korrigieren. Die Geschwister haben sogar den Eindruck gehabt, die Entrückung hätten sie wohl verschlafen und seien oder sie wären zurückgelassen worden. Paulus hatte ihnen aber, wie gesagt, bei seinem ersten Dienst unter ihnen die Reihenfolge ganz klar erklärt. Zuerst kommt die Entrückung des Leibes Christi, danach kommt, und zwar vor dem Herrn, vor dem Tag des Herrn, vor dem 70. Siebener und damit auch vor dem Erscheinen des Menschen der Sünde. Ja, allem, was in 2. Thessalonicher 2, 3b bis 12 aufgezählt ist, das kommt alles nach der Entrückung. Und der Textzusammenhang beider Thessalonicher Briefe, der zeigt mehrfach A, auf die Wiederkunft Jesu zur Entrückung seines Leibes. Es sind insgesamt 6 Stellen. In 1. Thessalonicher 1, Vers 3 schon, Vers 10, das hatte ich schon genannt, in 1. Thessalonicher 2, Vers 19 und 20, in 1. Thessalonicher 3, Vers 13, 4, 13 bis 18, das Hauptstück über die Entrückung, und dann kommt er in Kapitel 5, Vers 9 und Vers 23 bis 28 noch einmal auf die Referenz der Entrückung zu sprechen. Und dann eben in unserem Text 2. Thessalonicher 2, Vers 2b, da schreibt er, vom Hinaufversammelt werden zu ihm hin. Und dann kommt er auch auf die Errichtung der Königsherrschaft Jesu zu sprechen, nämlich in 1. Thessalonicher 5, Vers 5 bis 8, in 2. Thessalonicher 1, 5 bis 10 und eben in Kapitel 2, 1a. Also liegt der Schwerpunkt des Textzusammenhangs beider Briefe auf der Entrückung. Ja, der Schwerpunkt der Stellen bezieht sich auf die Entrückung. Und der zweite Schwerpunkt, der geringere Anteil aber, bezieht sich auf die Errichtung der Königsherrschaft Jesu. Also liegt der Schwerpunkt des Textzusammenhangs in beiden Briefen auf der Entrückung, nämlich dem Weggang des Leibes Christi, sodass Paulus diesen Begriff, die Apostasia, offensichtlich als Synonym für die Entrückung verwendet, was der physischen und körperlichen Bedeutung des Wortes Apostasia entspricht. Ja, man darf das so übersetzen, weil beide Übersetzungen richtig sind, eben im Textzusammenhang. Ja? Und den Textzusammenhang, das habe ich gerade versucht darzustellen, ja, wenn man die gegenüberstellt, dann ist ein Überhang in den beiden Briefen auf der Entrückung. Jetzt möchte ich noch etwas zu den Synonymen für die Entrückung des Leibes Christi sagen. Paulus verwendet nämlich für die Entrückung des Leibes Christi nicht immer das Wort Entrückung, sondern er verwendet andere Worte, Aber der Text zusammen zeigt eindeutig auf die Entrückung hin. Erstes Beispiel, Galater 1, Vers 4. Galater 1, Vers 4. Keine Angst, es geht nicht mehr lange, maximal noch 10 Minuten. Also Synonyme für die Entrückung des Leibes Christi. Was spricht dafür, dass Paulus das Wort die Apostasia hier speziell als Synonym für die Entrückung verwendet? Für ein physisches Weggehen der Gemeinde vor der Offenbarung des Menschen der Sünde. Galater 1, Vers 4, da heißt es, damit er uns herausreiße, ja, wie ich ein Unkraut aus der Erde herausreiße, aus dem bösen und gegenwärtigen Äon. Kann man natürlich zweifach auffassen, er hat uns versetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe, das ist ja jetzt schon passiert, aber er wird uns auch physisch aus diesem bösen gegenwärtigen Äon herausreißen. Da steht nicht das Wort Entrückung, aber es steht ein Wort da, mit Gewalt aus einer Gefahr ziehen. Es wird auch in Matthäus 8 irgendwo wird's verwendet. Das gleiche Wort hier, wie in Galater 1. Dann haben wir in 1. Korinther 15, Vers 50 bis 58 eine Beschreibung, wo der Paulus eindeutig die Entrückung beschreibt, ohne dass er sie wörtlich nennt. Er sagt, wir werden nicht alle entschlafen, sondern werden alle verwandelt werden. Ja, jeder weiß, jeder, der den Text liest, weiß, da geht es um die Entrückung. Ja, also ist dieser Textzusammenhang ein Synonym für die Entrückung. Schließlich, und das ist speziell in Philipper 1, Vers 6 und 10, und 2,16, da ist die Rede davon, dass der Herr das angefangene Werk vollendet auf den Tag Jesu Christi. Ja, der Tag Jesu Christi ist sein Tag. Was passiert an seinem Tag? An seinem Tag wird endlich sein Leib mit ihm, dem Haupt, vereint und bleibt dann für immer da zusammen, nach 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Also sind die drei Stellen Synonyme, Tag Jesu Christi, dreimal verwendet in Philipper, eindeutig ein Synonym für die Entrückung. Tag Jesu Christi. Philipper 3, 20, 21 kennt ihr alle. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten. Wozu? Für die Entrückung natürlich. Wozu erwarten wir ihn da? Zur Entrückung. Also ist die Stelle ein Synonym für die Entrückung. Vom Inhalt her. Das Gleiche ja, in 1. Thessalonicher 1, 3. Da heißt es, das will ich jetzt geschwind vorlesen, weil das meistens in den Übersetzungen nicht ganz stimmt. 1. Thessalonicher 1, Vers 3. Unablässig ist meine Erinnerung an euer Werk des Glaubens und der Bemühung der Liebe und in Erwartung oder und des Ausharrens in Erwartung unseres Herrn Jesus Christus. So heißt es richtig übersetzt. Das bedeutet, der Paulus erinnert sich, dass die Thessalonicher ausharren in der Erwartung des Tages des Herrn, bis der Herr Jesus kommt und sie abholt. In 1. Thessalonicher 1, 10, das hatte ich schon genannt, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Und schließlich habe ich genannt schon 1. Thessalonicher 2, 9 und 3, 13, 4, 15, dreimal auf seine Ankunft, wo der Paulus von seiner Ankunft auf seine Ankunft zu sprechen kommt, wobei aber der Textzusammenhang eindeutig die Entrückung ist. Und dann natürlich 1. Thessalonicher 4,17, Entrückung in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Hier steht als einziges das Wort Harpazo. In 1. Thessalonicher 5, Vers 9 sagt Paulus, wir seien nicht in den Zorn hineingesetzt, sondern zum Erwerb der Errettung. Aber wir sind doch schon errettet. Was muss also das Wort Errettung hier bedeuten? Die Entrückung, eindeutig, ja. Also hier Errettung, ein Synonym für die Entrückung an der Stelle. 2. Thessalonicher 2,1b, da steht, das hinaufversammelt werden, ja, zu ihm hin. Wieder ein Synonym für die Entrückung. Und in 2. Titus 2, Vers 13, da steht, Ausschau haltend nach der glückseligen Erwartung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Das ist wieder die Entrückung, das erwarten wir ja, sein Erscheinen für die Gemeinde. In 2. Thessalonicher 2 befindet sich Paulus in einem Wiederholungsfall. Er fasst das, was er des Langen und Breiten gepredigt hatte in Thessalonich, in kurze Stichworte zusammen. Und die Stichworte ermöglichen jetzt den Thessalonichern, das Gesamtbild, das er ihnen gezeichnet hatte, mündlich wieder zusammenzusetzen aus der Erinnerung, indem er einfach ganz bestimmte Stichworte hintereinander schreibt. Und so ist hier das Wort Apostasia ein Synonym für das Weggehen oder, wenn wir es salopp übersetzen wollen, für den Abflug. Und in der englischen Übersetzung, da steht Departure, und das kennen wir alle vom Flughafen. Da gibt es zwei Eingänge, nämlich Abflug und Ankunft. Ja. Und der Abflug ist unser Ausgang, ja, den wir jetzt erwarten. Der kann heute Abend noch sein. Wäre schön, da müssen wir gar nicht mehr heimfahren. Jetzt kommt noch ganz kurz, das möchte ich aber nur ganz schnell sagen, die ältesten Bibelübersetzungen übersetzen das Wort Apostasia mit das Weggehen. Das sind die ältesten Bibelübersetzungen. Die erste, die das so macht, ist die Vulgata. Die ist zwar umstritten in Teilen, aber die Vulgata, die ist ungefähr 400 nach Christus durch den Hieronymus geschrieben worden. Das war für das Volk gedacht, so wie auch Luthers Übersetzung für das Volk war. Ja, so war die Vulgata eine Übersetzung, damit das Volk, das damals Lateinisch sprach, eben das lesen konnte. Und die übersetzt dort an der Stelle das Wort Dissessio Primum. Ich bin kein Lateiner, aber im Wörterbuch steht dann da, dass das zuerst die Abreise oder das Weggehen bedeutet. Ja? Vom Lateinischen übersetzt ins Deutsche. Die frühesten englischen Übersetzungen verwenden ebenfalls das Wort Weggehen oder Abfahrt. Da gibt es also Übersetzungen, ja, ich nenne sie einfach mal Wycliffe Bible 1384, Tyndale Bible 1526, Coverdale Bible 1535, Cramer Bible 1539, Breach's Bible 1576, Besa Bible 1583 und die Geneva Bible, die von Calvin teilweise initiiert wurde, von 1608, die schreiben alle physischen Weggang. Also Departure steht da, oder die alten englischen Begriffe dafür. Es war also bis dahin übereinstimmend klar, dass Paulus an unserer Stelle in 2. Thessalonicher 2, 3a oder b von einem physischen Weggehen, einem Abflug der Versammlung spricht, welcher vor dem Offenbarwerden des Menschen der Sünde passieren muss. Und erst dann kann der offenbar werden. Es gibt natürlich eine auf der Hand liegende Frage. Ja, wo kommt denn dann das her, dass plötzlich bei den späteren Übersetzungen mit Abfall übersetzt wurde, statt mit Weggehen oder mit Abflug? Und da hat jetzt ein amerikanischer Bibelgelehrter, der heißt Thomas Ice, der hat Folgendes herausgefunden. Da gab es einen Doktoranden, oder beziehungsweise eine Masterthesis von einem Herrn Martin Butala. Und er schreibt dazu Folgendes. Wie kommt es eigentlich, dass das Wort plötzlich mit Abfall wiedergegeben wird, während es früher in älteren Übersetzungen eindeutig mit Weggang übersetzt wurde? Da muss es einen Grund geben. So, und jetzt heißt da in dem Artikel, ich kann auch gern den Link dazu veröffentlichen, niemand kennt den genauen Grund für diesen Wechsel in der Übersetzung in 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Jedoch eine plausible Theorie hat Martin Butala in seiner Masterthesis 1998 am Dallas Theological Seminary geliefert. Es zeigt sich, dass die katholische Übersetzung ins Englische, die sogenannte Rheims Bible von 1576 aus der lateinischen Vulgata des Hieronymus 400 nach Christus, die erste Übersetzung war, die den Übersetzungstrend brach. Das Wort Apostasia wurde beim Übersetzen revidiert von dem Weggehen in Revolte der Protestanten. Also die erste katholische englische Übersetzung hat plötzlich diesen Begriff da reingesetzt. Das war nach der Reformation. 1576 ist diese Übersetzung entstanden. Kann man im Internet auch lesen, die Übersetzung. Ja, das Wort wurde revidiert von dem Weggang in Revolte der Protestanten, erklärt dieser Martin Butala. Revolution, sagt er weiter, ist bis heute die Terminologie, wenn die katholische Kirche über die Geschichte der protestantischen Reformation lehrt. Unter diesem Decknamen Apostasia, also Abfall, wird der Weggang von Protestanten von der katholischen Kirche gehandelt. Die katholischen Übersetzer drücken so die Polemik gegen die Reformation aus, indem sie diese selbst in Bibelübersetzungen hineintragen. Und jetzt kommt noch was Lustiges fast. Mit der King James Übersetzung 1611, also auch nachreformatorisch, und bei späteren Übersetzungen geschah dann das Umgekehrte. Diese haben die Übersetzung Abfall gegen die katholische Kirche verwendet, wegen ihres Abfalls von der Wahrheit der Schrift. Also ganz verrückt. Ja, in beide Richtungen, aber jedes Mal verkehrt. Gut, das ist jetzt eigentlich nur, sagen wir mal, die Speerspitze. Die eigentlichen Argumente, die habe ich ja vorher aus der Schrift gebracht, beziehungsweise hat dieser Bruder Andy Woods in seinem Buch, in seinen Vorträgen so zusammengetragen. Was ist die Konsequenz? Auf diese Weise, wie es eben gelaufen ist mit den Übersetzungen, ist die Mehrzahl der Gotteskinder gar nie mit der richtigen Wiedergabe von 2. Thessalonicher 2, 3b konfrontiert worden. Dass eben Paulus hier den Weggang oder den Abflug oder die Entrückung des Leibes Christi anspricht, ja, bevor der Mensch der Sünde überhaupt offenbart werden kann. Jetzt ist die Frage, ist es nicht ein Elend, dass der Satan auf diese Weise dem Leib Christi den Gegenstand der Hoffnung zu verdunkeln gelang? Ja? Und natürlich auch, welch große Bedeutung die Entrückung für das Haupt Christus selber hat, das ist eigentlich der wichtigste Punkt dabei. Ja? Er bekommt dadurch nämlich seine Vervollständigung. Und die große heilsgeschichtliche Bedeutung der Entrückung eben am Ende des Äons im Vorfeld des 70. Siebeners. Und er schaffte es, die Heiligen auf nutzlose Fragestellungen hin abzulenken. Weitere Konsequenzen sind, damit sind auch die vielen langen und fruchtlosen Diskussionen und Lehrstreite um die Frage entbrannt, ob die Entrückung vor dem 70. Siebener stattfindet oder nicht. Ja, wir finden ja genügend Argumente, dass es vor dem 70. Siebener sein muss. Aber hier steht es direkt in der Übersetzung, wenn man es richtig übersetzt. Ferner ist auch die unselige Suche nach dem Antichristen oder dem ersten Tier unter den heutigen Lebenden völlig obsolet. Die brauchen wir nicht. Ja? Wir brauchen nicht nach dem Antichristen suchen. Der mag heute leben, aber offenbar wird er erst, nachdem die Gemeinde entrückt ist. Und damit ist nach der richtigen Übersetzung von 2. Thessalonicher 2, Vers 3 dieses erste Tier oder der letzte Weltherrscher vor der Entrückung gar nicht auffindbar. Und wenn es noch so viele dem Antichristen ähnliche Regierende in der Welt geben möge, und die gibt es ja, gibt ja genügend Leute, die man für den Antichristen gehalten hat, in der jüngsten Geschichte, auch der Obama war dabei, der Trump wird auch schon wieder als Antichrist gehandelt von irgendwelchen Leuten. Das ist aber alles Unsinn, ja, weil die Entrückung muss vorher sein, bevor der offenbar wird. Offenbar wird, als solcher sichtbar genannt werden kann, nach Offenbarung 13. Wozu sollen wir uns also in irgendwelche fruchtlosen Diskussionen darüber einlassen? Mit der richtigen Wiedergabe von 2. Thessalonicher 2, Vers 3 sind alle Dispute gegenstandslos. Das ist die eigentliche wichtige Essenz oder das wichtigste Ergebnis aus dieser Betrachtung. Ja, dem Herrn sei Dank, dass es so ist. Wie gesagt, prüft es am Wort. Der Herr segne sein Wort. Amen.
Musst du noch fassen?
Ja. Lieber Vater, hab Dank, dass wir dein Wort haben. Und du hast uns auch heute Abend gelehrt, dass wir doch genauer hinschauen müssen, immer wieder, dass wir nicht einfach abschreiben dürfen, sondern dass wir uns mit deinem Wort im Detail beschäftigen müssen, um das Richtige herauszufinden. Und dann entstehen viele Fragen überhaupt nicht mehr. Und wir dürfen getrost uns auf das konzentrieren, was in unserer Zeit so wichtig ist, dass wir uns zubereiten lassen auf diesen Abflug, auf das Weggehen der Gemeinde hier aus diesem Kosmos. Segne du dein Wort, das wir betrachtet haben, und lass es in unserem Innern zum Segen werden. Amen.